work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Das geopolitische Risiko wird im Großen und Ganzen weiterhin ansteigen. Für Europa wird es schwierig.
Da wird es auf jeden Fall auch zu Konflikten kommen. Ja? Also es wird zu Zöllen kommen.
Naja, also das Ziel, das US-Ziel in Sachen Europa ist es vor allem, keine Macht mehr zu erlauben, so groß zu werden, wie das Deutschland war.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir uns mal wieder ganz dringend um die Geopolitik kümmern, was dieses Jahr alles anstehen könnte, die großen Krisenherde, die wir haben auf der Welt, und mal schauen, was da uns denn so blühen könnte oder auch nicht. Manchmal gibt es ja auch positive Erscheinungen und mehr Chancen als Risiken. Darüber wollen wir reden mit einem sehr spannenden Gast. Sie war schon zweimal zu Gast, aber leider immer nur online, und ich freue mich sehr, dass es heute persönlich geklappt hat hier in München. Sie ist Head of Geopolitics bei Amundi in London. Ich sage herzlich willkommen, Anna Rosenberg.
Vielen Dank, freut mich, hier persönlich zu sein in diesem tollen Studio.
Ja, es ist ein Traum, unsere kleine Besenkammer.
Genau, viel besser als Teams, auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall, genau. Darauf freue ich mich auch, denn es ist immer ein bisschen ein anderes Gespräch. Ja, Anna, wir müssen mal reden. Heute ist Tag 3 von Trump 2.0. Wie bewertest du mal als politische Analystin, die du bist, so den ersten Tag und das erste Gewüte, das so kam, mal abgesehen von den Folklore-Themen wie, weiß ich nicht, Golf von Mexiko oder Mount McKinley?
Ja, das sind eigentlich tatsächlich ganz interessante Themen. Ich bewerte es als, ehrlich gesagt, nicht sonderlich überraschend. Ich glaube, viel von dem, was wir bisher gesehen hatten, ist eigentlich so, entspricht meinen Erwartungen. Ich hätte nicht erwartet, dass wir jetzt große Ankündigungen in Sachen Zölle bekommen. Dazu ist es einfach zu früh. Die ganzen Executive Orders, die er unterschrieben hat, ne, die sind, ja, das ist so, wie gesagt, steht eigentlich im Einklang mit meinen Erwartungen. Was können wir, ne, von Trump erwarten dieses Jahr? Also ich glaube, kurz zusammenfassend werden die Beziehungen zu China schwierig bleiben. Egal, ich glaube, im Moment ist so ein bisschen Hype da, dass sich die Situation verbessern wird. Ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Für Europa wird es schwierig. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Thema werden dieses Jahr. Aber natürlich kann Europa da auch einiges dagegen tun. Wir werden viel wirtschaftliche Disruption haben aufgrund dieser Zölle. Auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass die ganzen geopolitischen Risiken, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die werden weiterhin da sein, ja, und die werden sich auch nicht verändern. Im Gegenteil, was Trump Neues bringt, ist noch mehr wirtschaftliche Disruption. Und in den letzten Jahren haben wir auch mehr geopolitische Risiken gesehen, weil wir mehr wirtschaftliche Disruption hatten. Exportkontrollen, Sanktionen, und jetzt kommen eben nochmal Zölle hinzu. Also ich glaube, das geopolitische Risiko wird im Großen und Ganzen weiterhin ansteigen.
Ich habe heute gesehen, weil in ein paar Wochen findet in München die alljährliche Sicherheitskonferenz statt, bei der du ja auch, glaube ich, zu Gast sein wirst, wie jedes Jahr. Und ich las heute kurzer Anriss eines Interviews mit Christoph Häusgen, der dieses Jahr, das letzte Jahr, als Chef der Sicherheitskonferenz unterwegs ist. Und er meinte, wir müssen Trump gelassen nehmen. Hat er recht oder ist das ein bisschen blauäugig?
Naja, was heißt gelassen? Also ich glaube, man muss realistisch, würde ich sagen, an die Sache rangehen und man muss sich ganz konkret darüber bewusst sein, was die wahrscheinlichsten Szenarien sind, mit denen man umgehen muss, und man muss entsprechend auch eine Reaktion darauf vorbereiten. Und es wird viel darum gesagt, dass Europa nicht vorbereitet ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Natürlich hat man sich auch auf eine gewisse Art und Weise darauf vorbereitet. Man hat geschaut, was ist in der ersten Amtszeit passiert, was wird jetzt passieren, und da gibt es einige Werkzeuge, die Europa auch anlegen kann. Also ganz konkret denke ich, werden wir da ganz interessante Sachen sehen von der EU. Also erstens zum Beispiel der USA Mini-Deals anbieten. Ja? Zum Beispiel, hey, wir kaufen mehr Gas von euch. Ja? Macht ja auch wirtschaftlich Sinn. Wir senken die Importzölle für Autos aus den USA zum Beispiel. Oder wir kaufen mehr Produkte aus der Agrarwirtschaft aus den USA. Das ist schon mal ein Angebot, das man Trump machen kann, das er wahrscheinlich attraktiv finden wird, weil eine Sache, die er ja an der EU wirklich nicht mag, ist die Bürokratie. Er hasst, dass man nicht mit einem Staat diskutieren kann, sondern dass man gleich mit 27 Ländern reden muss. Und dadurch ist das schon mal, glaube ich, ein interessantes Angebot. Das nächste, was die EU machen wird, ist zu sagen, zu vergelten gegenüber den Zöllen. Also zum Beispiel, okay, ne, wir kriegen Zölle aus den USA, also machen wir auch wieder Zölle auf eure Sachen. Das letzte Mal hatten wir das gesehen, ziemlich clever, mit Motorrädern und mit Whisky und Bourbon und so weiter und so fort. Das wird in die ähnliche Richtung gehen. Ja. Dann werden wir wahrscheinlich auch sehen, dass die Europäische Union, und das hat bereits angefangen, versucht, das Narrativ zu verändern. Also das ist ganz interessant zu beobachten, was da mit Russland und der Ukraine passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Dass wir zuerst dieses Statement hatten, der Krieg wird in einem Tag zu Ende sein, und jetzt sich die ganze die Trump-Politik gegenüber Russland und der Ukraine, ehrlich gesagt, eher in Richtung Europa verschiebt. Warum? Weil die ganze Zeit im Hintergrund Briefings stattfinden, in denen praktisch der Trump-Administration gesagt wird, guck mal, wenn die Russland in der Ukraine tatsächlich gewinnt, dann ist das eine negative Entwicklung gegenüber China und Taiwan. Also man versucht, dieses Narrativ zu verändern in Sachen, das sind die US-Interessen. Und das passiert nicht nur mit Russland-Ukraine, das passiert wahrscheinlich auch mit China. Zum Beispiel, indem man zur
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
USA sagt, schaut mal, wir haben auch Zölle eingeführt gegenüber China. Wir nehmen uns gerade chinesische Firmen vor, die versuchen, aus Ägypten billig in den europäischen Markt zu importieren, obwohl sie nämlich in China Importzölle haben. Das machen wir bereits. Ihr wollt es machen, wir machen es schon. Lasst uns zusammenarbeiten. Also das ist der dritte Bereich, also Deals, Vergeltung und dann tatsächlich auch Verändern des Narrativs. Vierter Bereich ist Good Cop, Bad Cop. Ja? Also wir haben auf eine gewisse Art und Weise, dieser Rechtsruck der letzten Jahre in Europa wird in dieser Situation eigentlich positive Auswirkungen haben. Denn jetzt hat man mehr europäische Politiker, die mit Trump verhandeln können und ist nicht nur auf einen angewiesen. Es ist nicht nur Orban, es ist auch Meloni. Und das Spektrum größer. Das bedeutet, dass man da ein bisschen das Risiko rausnimmt. Und man hat, auf der einen Seite kann man mit diesen diskutieren und dann gleichzeitig eben mit der EU. Und dann letztlich, glaube ich, wird die EU weiterhin versuchen, Handelsverträge abzuschließen, um zu diversifizieren von diesem Risiko der USA. Wir hatten es bereits mit Mercosur, ja, das ist jetzt durchgegangen. Aber neue Handelsabkommen, zum Beispiel mit Ländern in Asien, ist in der Tat möglich. Und wenn man so pragmatisch an dieses Thema Trump rangeht, dann denke ich, stimmt es, dass man da ein bisschen gelassener rangeht. Man muss gucken, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen und wie kommen wir da am besten durch.
Mhm. Wobei man natürlich auch sagen kann, Trump, eines der Dinge, die er am meisten eigentlich hasst an Europa und vor allem an Deutschland, sind natürlich die, daran hat er sich immer gerieben, natürlich unsere Handelsbilanzüberschüsse gegenüber den USA. die er natürlich als in der Form nicht haben möchte, weil er die eigene Wirtschaft stärken möchte.
Genau.
Da kann man ihm mit schlecht entgegenkommen, weil das ist ja auch in unserem Interesse.
Ja, yeah, natürlich. Und da wird es auf jeden Fall auch zu Konflikten kommen. Ja? Also es wird zu Zöllen kommen. Und man muss sich auch klar sein, dass die USA in Europa einen Wettbewerber sieht. Europäische Firmen sollen in die USA kommen. Mhm. Biden hat eigentlich mit dem Inflation Reduction Act damals, das ist die schönste Art der Make America Great Policies. Ja. Er hat damit angefangen. Wir haben gesehen, wie europäische Firmen in die USA abgewandert sind. Trump wird diese Art Policy weiterführen, denn er hat genau das gleiche Interesse. Er möchte die USA stärken, er möchte reindustrialisieren. Und das wird auf jeden Fall ein Problem werden für Europa. Und da muss sich auch Europa ganz klar gegenüber bewusst sein. Also wir müssen da schon auch realistisch drauf blicken.
Mhm. Wenn wir gerade quasi bei Deutschland und den USA oder Europa und den USA bleiben, wie bewertest du Elon Musks Eingreifen in den deutschen Wahlkampf?
Also, ich glaube, das
es kam natürlich sehr aus dem Nichts.
Ja, ich habe bisher versucht, Elon Musk etwas auszugrenzen aus der politischen Analyse. Er ist ein Faktor, der kann kommen und gehen. Allerdings glaube ich, dass er jetzt, das sehen wir natürlich jetzt mit
erstmal wird er da sein.
Ja, wir müssen verstehen, was sind seine Motivationen. Und wenn wir jetzt tatsächlich uns mal überlegen, was ist das eigentlich für eine Person, Elon Musk? Dann gibt es verschiedene Beweggründe. Ja. Also wenn man aufs Timing schaut, dieses Einmischen in den deutschen Wahlkampf hat mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt stattgefunden, als Europa eine neue Investition in ein Programm in die Weltallforschung gesteckt hat, das eine Art Wettbewerber ist zu Starlink. Das hat auch stattgefunden zu dem Zeitpunkt, an dem Merkel ihr Buch überall vorstellt und auch sagt, dass Europa sich nicht abhängig machen kann von Starlink. Dann hatten wir mehr oder weniger zeitgleich dieses Einmischen in die deutsche Politik. Was eigentlich keinen wirklichen Sinn macht, ja, weil wenn man überlegt, anscheinend war die AfD, das weißt du mit Sicherheit besser, mit der größte Gegner gegen diese Gigafabrik. Ja. Dann ist die Frage, warum? Warum macht Musk sowas, wenn es eigentlich gegen seine eigenen wirtschaftlichen Interessen geht? Dann kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, dass das verschiedene Gründe gibt. A, es ist ein Austesten seiner Macht. Er will natürlich auch schauen, wie weit kommt er mit seinem Einfluss in durch die sozialen Medien und dass die deutsche Wahlen ein perfektes Testszenario. Ja? B, er ist bekannt dafür, dass er gerne Chaos mag und Disruption. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den wir mit einbeziehen müssen. C, vielleicht ist dann was dran, dass Tesla jetzt nicht mehr so wichtig für ihn ist im Vergleich zu seinen anderen Ambitionen im Weltall, ne, mit Mars und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, ist, dass er ja auch eindeutig eine Partei unterstützt, die vor allem euroskeptisch ist. Und hier ist so eine Art roter Faden auch zu Trump, der ja auch die EU nicht mag, weil die EU ist ein bürokratisches Konstrukt aus Trump-Perspektive, die auch einen gewissen Wettbewerber stellt gegenüber den USA und insofern ein Interesse darin hat, dass die EU schwächer ist.
Ja.
Und das tust du natürlich, indem du Parteien unterstützt, die eigentlich euroskeptisch sind. Mhm. Also so schätze ich die Sache ein.
Also ein Stück weit eben auch das alte amerikanische Spiel. Europa soll natürlich möglichst friedlich sein, aber eben so schwach, dass es nicht auseinanderbricht, damit es auf der Weltbühne eben nicht auf Augenhöhe agieren kann.
Naja, also das Ziel, das US-Ziel in Sachen Europa ist es vor allem, keine Macht mehr zu erlauben, so groß zu werden, wie das Deutschland war. Oder auch mehr Briten oder Spanien. Das waren ja Empires früher. Das waren ja riesige Weltmächte bevor. Das heißt, eine EU, in der die Länder so miteinander verstrickt sind, dass sie nicht mehr gegeneinander in Konkurrenz stehen, ist im US-Interesse. Aber was auch nicht im US-Interesse ist, ist, dass diese EU so stark ist, dass sie ein Gegner für die USA werden kann. Ironischerweise können die Maßnahmen, die Trump in den nächsten 4 Jahren nehmen wird, tatsächlich dazu führen. Also zum Beispiel in Sachen Russland-Ukraine. Ja. wir können darüber nachher im größeren Detail sprechen, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das Risiko, das aus Russland ausgeht, weiterhin bestehen bleibt. Die Konsequenz daraus ist, dass dass Europa weiterhin vehement in die Rüstung investieren wird.
Ja.
Und damit auch eigentlich ein unabhängigeres Militärapparat kreiert. Und das steht eigentlich, ist das nicht im US-Interesse.
Mhm. Ja, vor allem schließt so ein bisschen die Solidarität natürlich auch unter den Ländern, wird größer, weil der Sachzweck einfach gegeben ist.
Ich denke, diese Solidarität oder dieser Sachzweck, der war immer da. Und ist auch ein Grund, warum man im angelsächsischen Raum redet, man oft darüber, die EU wird auseinanderbrechen. Während der Finanzkrise damals, Griechenland wird aus der EU aussteigen und so weiter und so fort. Was hier immer übersehen wird, ist, dass eigentlich europäische Integration passiert ist. Nicht aus Ideologie oder aus linken Hoffnungen, dass man irgendwie zusammenrückt, sondern aus ganz einfachen Gründen der Angst und der Schwäche.
Mhm.
Letztendlich weiß jede Partei, dass sie als einzelne kleiner Staat in einer Welt, in der es immer größere Mächte gibt, die Kontinente umspannen, keine Chance hat.
Ja.
Das heißt, europäische Integration oder zumindest kein Auseinanderbrechen wird einfach aufgrund dessen weiter bestehen, weil letztendlich wissen die Leute nicht nur, dass es einen Schutz bietet, sondern auch, dass Europa ein riesiger Binnenmarkt ist. Wenn man auf Deutschland schaut, die meisten Exporte Deutschlands gehen nie in die EU, nicht nach China.
Ja.
Und das ist im Interesse daher von allen Ländern eigentlich.
Mhm. Ja. Aber es ist ein spannender Gedanke, den du dann natürlich hast auf der Sicherheitsebene, dass das ein Szenario ist, dass er eigentlich am Ende Europa stärker macht durch sein Handeln. Das könnte ja das Gleiche auch auf wirtschaftlicher Ebene sein, wenn er zu sehr auf der, weiß ich nicht, Zölle-Ebene und so weiter, dass natürlich auch da der Sachzwang in den einzelnen Ländern sichtbarer wird für die Politiker, dass man auch da wieder mehr zusammenrücken muss. Das ist ja das Gleiche in Grün.
Ich denke, dass je nachdem, wie extrem dieser Handelskonflikt tatsächlich wird, natürlich, und das haben wir in Europa jetzt über viele Jahre gesehen, umso mehr in die Ecke gedrängt, umso eher werden politisch unorthodoxe Sachen gemacht, ja, die politisch eigentlich nicht akzeptabel waren in einem anderen Kontext.
Ja.
Und daher denke ich schon, dass zum Beispiel auch wirklich schwerwiegende Reformen möglich sind in einem Kontext, der eher disruptiv ist. Nochmal, schauen wir mal auf die Finanzkrise damals, was passiert ist. Nach der Finanzkrise, Griechenland, da hat ein linke Reform umgesetzt, die erzkonservativ und fiskalpolitisch Austeritätspolitik umgesetzt, die eigentlich für so einen Politiker undenkbar waren.
Ja.
Warum? Weil der Kontext einer war, in dem dieser Politiker keinen anderen Weg gehen konnte
als so pragmatisch zu handeln. Ja.
Und das ist das politische Analyse, ist im Grunde genommen, geht es da um Einschränkungen. Politiker können viel erzählen, aber Dinge, die tatsächlich passieren, passieren in dem Kontext, in dem was möglich ist und was nicht möglich ist. Und daher denke ich, dass wir, wenn wir wirklich extreme Reformen in Europa sehen, dann werden sie wahrscheinlich passieren, weil es keine andere Alternative gibt.
Das wäre natürlich auch ein Hoffnungsschimmerchen für uns hier in Deutschland, dass dann alle mal irgendwann aufwachen und zum gewissen Pragmatismus übergehen und die Dinge wieder zu einem besseren wenden.
Ja, ich denke, das ist korrekt. Natürlich kann man auch einfach weiter so vor sich hin vegetieren. Ja? Und langsam, wie im Englischen sagt man, like a frog in boiling water.
Ja.
Ne? Also, dass man einfach so vor sich hin brodelt und nichts wirklich passiert. Und dann wacht man auf und man ist in einer anderen Realität. Aber ich denke, im Grunde genommen ist man jetzt in einem politischen Kontext, in dem Veränderungen passieren können, die vielleicht in einem anderen Kontext nicht passiert wären.
Mhm. Wollen wir mal so ein bisschen die großen, ich sag mal, Krisenherde durchgehen. Wir haben natürlich jetzt schon eines angesprochen, aus USA, Europa heraus, ist natürlich Russland-Ukraine-Konflikt. Was würdest du sagen, sind so die jetzt natürlich unter neuen Vorzeichen? Letztes Jahr, als wir gesprochen haben, war natürlich noch nicht klar, wird es Trump oder werden es die Demokraten, oder in dem Fall war schon Kamala Harris die Kandidatin. Das Thema haben wir nun erledigt. Aber unter diesem Kontext, was sind so die wahrscheinlichen Szenarien?
So, also Wahrscheinliche Szenarien sind drei. Ja? Also der Krieg geht weiter, es kommt zu einer Eskalation oder es kommt zu einem Waffenstillstand. Alle anderen Szenarien sind jetzt eigentlich mittlerweile relativ weniger wichtig, wie zum Beispiel ein richtiges Friedensabkommen. Das ist relativ unwahrscheinlich, zumindest jetzt in diesem Jahr. Schauen wir mal auf was wahrscheinlich ist jetzt in der nächsten Zukunft. Wir werden wahrscheinlich jetzt bald Verhandlungen sehen, wahrscheinlich schon in diesem Quartal, nächsten Quartal. Die Verhandlungen werden losgehen. In der Zwischenzeit wird die USA wahrscheinlich Russland versuchen, weiterhin wirtschaftlich zu quetschen, also ja. in eine Ecke zu drängen. Wir haben in der Situation in Gaza gesehen, wie die Trump-Administration mit der Biden-Administration zusammengearbeitet hat. Und viele Dinge, die die Biden-Administration gegenüber Russland durchgesetzt hat in den letzten Wochen und Monaten, waren dazu da und sind dazu da, um Trump eine bessere Verhandlungsposition zu ermöglichen. Russland kann diesen Krieg so lange führen, solange die Kosten-Nutzen-Rechnung akzeptabel ist, kommt aber langsam in einen Bereich, wo sie nicht mehr unbedingt akzeptabel ist. Sind sie aber noch nicht. Mhm. Das heißt, zuerst muss die USA weiter quetschen, um sie in diesen Bereich zu führen. Dann muss man sich überlegen, was ist eigentlich hier das US-Interesse? Habe ich in letzter Zeit viel natürlich gelesen, über was ist eigentlich America First Außenpolitik. Sowohl Keith Kellogg, der ja der Envoy ist für die Russland-Ukraine, wie auch Mike Waltz, die in diesem Bereich beauftragt sind, haben dazu viel geschrieben. Und man kommt zu dem Schluss, dass es so ist, dass die USA wollen sich weniger mit Europa befassen und natürlich mehr mit Asien. Sie wollen aber natürlich auch nicht, dass Russland als großer Gewinner aus der Sache rausgibt. Aber sie wollen auch vor allem USA und China wieder auseinanderbringen. Ja? Ja. Das bedeutet, dass man eine Art Dialog wieder mit Russland führen muss. Eine Annäherung stattfinden muss. Die USA wollen weniger Ressourcen nach Europa schicken. So, das ist, was die US Außenpolitiker wollen. Was will Trump? Trump, er hat es als allererstes gesagt bei seiner Einführung. Er will als Peacemaker in die Geschichte eingehen. Ja. Er hatte schon in seiner ersten Amtszeit ein Bedürfnis, den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Es geht ja jetzt vor allem auch um seine Legacy. Ja? Was heißt das? Das heißt, dass wenn man die zwei Sachen zusammennimmt, heißt es, dass den USA es ausreicht, dass es in den nächsten 4 Jahren zu einem Waffenstillstand kommt. Was danach passiert, ist eigentlich nicht so wichtig. Mhm. In den nächsten 4 Jahren Waffenstillstand, das bedeutet, dass mehr und mehr die Verantwortung auf Europa geschoben wird. Das bedeutet aber auch, dass Ukraine nicht die Sicherheitsgarantien bekommen wird, die es wirklich für immer praktisch unmöglich machen, für Russland die Ukraine wieder anzugreifen.
Ja.
Warum? Da gibt es zwei konkrete Sachen. NATO-Mitgliedschaft oder EU-Mitgliedschaft. Weil die EU, das wissen viele Leute nicht, haben ähnlich, eigentlich fast noch stärkere Verteidigungsabkommen als in NATO. Mhm. Ja? NATO-Mitgliedschaft wird nicht passieren. Das wird Russland absolut nicht unterzeichnen. EU-Mitgliedschaft wird auch erst passieren, sobald es entweder zu einem Friedensabkommen kommt oder zu einem Waffenstillstand, der einige Zeit anhält und so eine Art ukrainisches Gebiet ist, das gesichert ist. Ja? So, das bedeutet, dass wir keinen wirklichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine haben. Das heißt, Europa wird nicht ausschließen können, dass Russland weiterhin eine Gefahr darstellt. Die Konsequenz des Ganzen ist, dass sich die Verteidigungsverantwortung immer mehr nach Europa verschieben wird. Dass Europa mehr ausgeben wird für die Verteidigung, dass Europa mehr Verantwortung in der NATO übernehmen wird. Und das ist es.
Mhm.
Ja. Also zusammenfassend, ich habe viel gerade versucht abzuhandeln. Zusammenfassend denke ich nicht, dass es im ersten Quartal zu einem Waffenstillstand kommt. Im zweiten Quartal wahrscheinlich auch nicht. Im zweiten Jahreshälfte ist es etwas wahrscheinlicher, aber wir müssen wirklich schauen, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Die ganz schwierigen Punkte sind immer noch in Sachen also das Wichtigste ist eigentlich, wie wird so ein Waffenstillstand eigentlich eingehalten? Weil da braucht man Soldaten an der Grenze.
Ja.
Und das ist ein schwieriges Thema.
Mhm. Du hast es ja angesprochen, ist so eine Form von Waffenruhe etwas, womit alle Beteiligten gut leben können, auch Russland?
Russland
oder hat das so ein fahrendes Ding, dass sie in ein paar Jahren dann auch keinen echten Nutzen mehr stiftet für irgendjemanden. Ist das Putins Interesse?
Also Putins Interesse auf jeden Fall, Ukraines Interesse nein, nee, und Europas Interesse auch nicht. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen? Ein Waffenstillstand bedeutet einfach, hier sind meine Truppen, das akzeptieren wir jetzt so. Und wir akzeptieren, dass wir eigentlich in vielen anderen Dingen andere Meinungen haben, aber da machen Kompromisse.
Ja.
Ein Friedensabkommen bedeutet, dass es klar ist, wer welches Territorium gehört, ja, dass das nicht umstritten ist und bedeutet auch, dass es eine Art Mechanismus gibt, in dem zum Beispiel Kriegsverbrechen aufgeklärt werden.
Ja.
Ja? Das wird nicht passieren. Für Russland ist ein Waffenstillstand völlig in Ordnung, weil es gibt ihnen die Pause, sich wieder zu regenerieren, nochmal aufzurüsten und zu überlegen, ob sie vielleicht tatsächlich irgendwann mal nochmal was machen oder auch nicht. Das muss nicht sein. Also wir sollten nicht davon ausgehen. Es ist ein Risiko. Wir sollten nicht davon ausgehen. Für die Ukraine ist ein permanenter Status, der ungeklärt ist, nicht gut, weil Investoren gehen nicht in ein Kriegsgebiet. Auch wenn da jetzt gerade Waffenstillstand ist, kriegt man aufgrund, weil man keine Versicherung bekommt, um tatsächlich irgendwo zu investieren. Wer baut die Ukraine wieder auf? Also da muss einiges passieren, um das Vertrauen der Investoren so weit zu haben, dass man wieder reingeht. Wie gesagt, wenn es keine wirklichen, wenn die Sache nicht richtig geregelt ist, wird auch die EU weiterhin kritisch gegenüber der Integration der Ukraine bleiben. Also für die Ukraine ist es so ein Limbo, ja, so ein Zwischenstatus, der nicht unbedingt gut ist. Und für Europa auch nicht, aufgrund dieser weiteren Gefahr, die aus Russland ausgeht.
Und heißt ein tatsächlicher, ich sage ich mal, eine Friedensvereinbarung auf Sicht der nächsten paar Jahre, hältst du für quasi irgendwo Bereich von sehr nahe Null?
Ich mache keine Prognosen, die mehrere Jahre herausgehen. Ja. Ich mache Einjahresprognosen normalerweise. Nur in einem anderen Thema mache ich langjährige Prognosen, aber das ist ein anderes Thema. Aber in diesem Falle halte ich das für dieses Jahr absolut wenig wahrscheinlich, dass es zu einem Friedensabkommen kommt. Sobald ein Waffenstillstand mal eine Weile besteht und sich zum Beispiel alle Seiten an so eine Grenze gewöhnt haben, die Bevölkerung wieder gesettelt ist, eine Art Wiederaufbau stattgefunden hat, dann wird sowas wahrscheinlicher. Ja, aber tatsächlich gibt es in vielen Bereichen nie Friedensabkommen. Die bleiben immer einfach mit einem Waffenstillstand. Aber man akzeptiert es dann so. Ja.
Und wo wir gerade bei Waffenstillstand sind, müssen wir natürlich über den Gaskonflikt reden. Man sagt allgemein, dass der jetzt auf ziemlich dünnen Füßen gebaut ist. Wie ist da deine Einschätzung für dieses Jahr? Kriegen wir tatsächlich Ruhe in den Nahen Osten?
Also ich denke, unsere Einschätzung ist, dass dieses Jahr vor allem viele Gespräche stattfinden werden im Nahen Osten. Das Risiko geht tatsächlich runter. Es gibt immer noch das Risiko Iran, vor allem eigentlich von Seiten Israels und der USA, weil Iran ja weiterhin nuklear eine Bedrohung darstellt. Aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass jetzt vor allem viel geredet wird, ja, dass es darum jetzt geht, wie kriegt man eine neue Regierungsstruktur in Gaza hin? Ist die Sache geregelt? Nein, absolut nicht. Wir hatten jetzt einen Krieg und mehr Hass als je zuvor aufgebaut. Das Hamas wird sich neu gruppieren, die verschwinden nicht einfach so. Die haben jetzt neue Rekruten für Generationen. Also das Thema ist weiterhin da, aber es wird jetzt vor allem erstmal geredet und mal schaut, wie es weitergeht. Im Libanon, interessanterweise, haben sich die Dinge eigentlich zum Positiven verändert, weil Hisbollah extrem geschwächt ist. Und Hisbollah hat innenpolitisch Libanon eigentlich Geisel gehalten. Und jetzt, dadurch, dass die so reduziert sind in ihrer Macht, gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, dass Libanon sich besser positioniert. Syrien ist wieder ein ganz anderes Thema, würde ich auch nicht unbedingt mit den anderen verknüpfen. Da halte ich gerade den Diskurs für etwas zu optimistisch. Es ist immer noch ein Land, das extrem viele unterschiedliche Gruppierungen hat. Und auch es gibt viele Interessen in der Region und global, dass Syrien weiterhin vor allem mit sich selbst beschäftigt ist und nicht ein stabiles Land wird, das plötzlich wieder für Israel zum Beispiel eine Bedrohung darstellt. Und dann wird die Trump-Regierung auch versuchen, dass sich Israel mit anderen arabischen Staaten wieder besser verträgt, im Sinne der Abraham-Akkords. Aber die Trump-Regierung wird darauf auch nicht so viel Zeit verwenden. Ja, wir dürfen auch nicht überschätzen, wie die Beziehungen zwischen Netanyahu und Trump sind. Also Trump hat kein wirkliches Vertrauen in Netanyahu. Die USA werden sich vor allem auf andere Regionen konzentrieren wollen. Also im Nahen Osten werden wir Drucks haben mit dem Iran. Wie gesagt, werden wir wahrscheinlich auch sehen, dass die USA die Sanktionen weiter anhebt. Vor allem Öl und so weiter und so fort. Weil was eigentlich hier auch die Idee ist, ist, das Regime weiter zu schwächen. Und das könnte theoretisch auch zu einem Regimewandel führen. Also da könnte auch noch so ein Upside-Risk materialisieren. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass das Risiko geringer ist als nächstes Jahr. Mit der einen Ausnahme, dass es immer noch zu einem Anschlag auf die nuklearen Fähigkeiten des Irans kommen kann.
Ja, okay. Also bleibt am Ende des Tages so das große geopolitische Thema natürlich, was uns immer wieder beschäftigt und natürlich auch das Hauptthema von Trump sein wird, die Beziehungen zwischen USA und China.
Ja, die und natürlich auch, was in Russland und Ukraine passiert. Ja. Und natürlich passiert im Nahen Osten gerade auch eine Neuordnung. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr der große Fokus, denke ich, im Basisszenario. USA, China, ja.
Du hast das vorhin so schon im Nebensatz so ein bisschen erwähnt, dass alle etwas sehr optimistisch sind aus diesen ersten paar Tagen, weil eben China quasi von Trump eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig massiv erwähnt wurde in diesen ersten Tagen. Und natürlich das Zölle-Thema auch nicht so wirklich angepackt wurde und auch China natürlich anwesend war und versöhnliche Töne ein bisschen angestimmt hat. Da stand so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt so eine ganz friedliche, fröhliche Nummer wird, an die man jetzt nicht so richtig glauben mag.
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass natürlich aus chinesischer Perspektive überhaupt nichts zu profitieren gibt, indem man jetzt irgendwie feindlich da auftritt. Ne? Chinesische Perspektive ist, wir wollen einen Deal mit Trump machen. Trump würde wahrscheinlich auch gerne einen Deal mit China machen. Er macht ja gerne Deals. Ne? Allerdings unterschätzt man hier, was der Konsensus ist in den USA. Der Konsensus ist in den letzten Jahren einer, in dem man China als einen großen Wettbewerber sieht. Da geht es darum, diesen Wettbewerber klein zu halten. Und es geht auch darum, sich zu entkoppeln von diesem Wettbewerber. Nicht komplett. Da müssen wir auch klar sein, das heißt nicht, dass wir komplett wie zurück zu Zeiten Sowjetunion und USA, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist nicht möglich, aber in strategisch wichtigen Sektoren. Und sämtliche Leute, die diese Trump-Administration beraten, haben eigentlich ziemlich ähnliche Ziele in Sachen China. Und da geht es, wie gesagt, um die Entkopplung in bestimmten Sektoren. Und die Sektoren sind größer als die Biden damals im Fokus hatte. Ja. Bei Biden war es vor allem Halbleiter, künstliche Intelligenz, Quantum Computing, Electric Vehicles und so weiter und so fort. Bei Trump ist dieser Radius größer, weil es hier da auch darum geht, mehr Industrien zurück in die USA zu bringen. Also zum Beispiel auch Laptops zu produzieren in den USA oder Chemikalien oder Pharma-Inputs. Ne? Also oder natürliche Ressourcen. Da gibt es also darum, ne, Sachen wieder rüber zu holen. Und diese Entkopplung wird über die nächsten Jahre passieren. Weil natürlich hat Trump auch kein Interesse, dass mit großen sofortigen Importzöllen komplett Chaos entsteht. Dass es die Inflation antreibt und auch, dass die Firmen in Chaos geraten. Und wenn man die Trump-Influencer liest, Peter Navarro, Robert Lighthizer oder jetzt auch Bessent, wenn man all diese Influencer plädieren für die graduierliche, stetige Nach- und Nach-Einführung von Zöllen, die erstmal kleiner sind und dann größer werden. Und aufgrund dass sie auch wollen, dass sich die Firmen daran anpassen können. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass wir zunächst einmal, also es kann schon sein, dass wir so eine Sache kriegen wie so einen relativ geringen Zinssatz auf alle chinesischen Einführerzölle, also 10% auf alles von China, das kann schon sein. Ja. 60% aus allem, nein, das wird nicht passieren. Und danach ist der nächste Schritt ist dieser Deal, den sie in der ersten Amtszeit ausgehandelt hatten, der Phase One Trade Deal. Da gab es schon viele Sektoren, die durch die bereits analysiert wurden. Weil man muss ja auch sagen, das ist ja nicht so, ich wache auf und sage jetzt am nächsten Tag mache ich Importzölle auf weiß ich, jede Tasse, die aus China importiert wird. Ja. Da ist ein Prozess dahinter. Und der Prozess in der ersten Amtsperiode dauert 6 bis 9 Monate. Ja. Ja. Das wird also wieder dauern. Aber was schon da ist, nämlich in dem ersten Deal, darauf kann man die Zölle anheben. Also das wird der erste Schritt sein. Zölle anheben auf Phase One Trade Sectors. Ja. Ja. So. Was macht China? China wird auch Zölle anheben, wird seltene Erden reduzieren, Sachen exportieren, wird Pharma-Inputs reduzieren, wird sich zu Hause wird die Wirtschaft ankurbeln mit neuen Stimuli-Programmen und so weiter und so fort. Vielleicht wird es auch die Währung schwächen. Das ist alles möglich. Wenn man das alles zusammennimmt, was ich gerade gesagt habe, dann ist für 2025 das wahrscheinlichste Szenario, dass sich die Beziehungen vor allem auf wirtschaftliche Sachen konzentrieren. Dass wir da jetzt keine großen geopolitischen Brandherde sehen. Im südlichen chinesischen Meer wird wahrscheinlich genau das weitergehen, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Also Spannungen, ne, immer gefährlichere Manöver im Meer, aber jetzt keine große Konfrontation. Also das ist so lange der Fall, solange China nicht komplett in eine Enge gedrängt wird, in eine Ecke gedrängt wird und aus der, dass sie wirtschaftlich nicht mehr rauskommen.
Hm. Ist das Thema Taiwan für die USA unter Trump noch so wichtig, wie das unter Biden der Fall war? Und weiß das am Ende des Tages Xi Jinping nicht auch?
Also ich glaube, da muss man auch wieder auseinanderhalten, Trump und seine Administration. Für die Administration, für die Leute, die er gewählt hat, für die ist Taiwan sehr wichtig. Also ne, da haben sich oft dazu geäußert, man muss es schützen und so weiter und so fort. Trump hat sich ambivalent gezeigt.
Ja.
Immer. Das ist seine Strategie. Aber nochmal, er handelt nicht alleine, sondern er handelt auch im Rahmen seiner Berater. Und da müssen wir jetzt natürlich sehen, was für einen Trump wir letztendlich bekommen. Das Basisszenario ist nochmal ist eins, in dem wir nicht sehen, als nicht so eine Situation sehen, in dem Trump eigentlich radikal die US-Geopolitik verändert. Das sind, wir reden ja von Nuancen als eine radikale Veränderung. Nochmal, wenn man sich diese America First Außenpolitik durchliest, dann steht da eigentlich nicht großartig was anderes drin, als in den vorherigen Administrationen, nur dass man dem ein bisschen ein anderes Narrativ gibt.
Ja.
Ein Narrativ, das eben so positioniert wird, dass es alles für Americans First ist. Ja. Mhm. Also das ist, aber es ist nichts anderes. Basisszenario. So, jetzt zwei potenzielle Szenarien, die passieren können, und da müssen wir noch jetzt schauen, was wirklich, was für einen Trump wir tatsächlich haben.
Ja.
Erstes ist, dass wir tatsächlich eine Administration haben, die die Zölle dazu benutzt, die Welt neu zu ordnen, radikal neu zu ordnen. Die sagt, wir wollen, dass alle Länder sich entscheiden zwischen China und die USA. Und wenn ihr euch nicht entscheidet, dann kriegt ihr höhere Zölle. Und das könnte natürlich zu einer bipolaren Welt führen, wenn man es tatsächlich voll implementieren könnte. Also zum Beispiel könnt ihr zu Europa sagen, ihr macht, was wir sagen, mit China oder ihr kriegt total viele Zölle. Und das zu Indien und zu allen Ländern.
Ja.
Natürlich werden die Länder das nicht machen, weil sie genauso enge Beziehungen haben wie China. Allerdings, das wäre ein Szenario, das schneller in einen geopolitischen Konflikt enden könnte. Zweites Szenario, das Interessante, was man beobachten muss, gerade in Sachen Mount McKinley und in Sachen Grönland und Panama, ist diese Administration komplett unorthodox und denkt jetzt eher in Einflusssphären als traditionelle US-Außenpolitik und sagt Trump, mir ist es egal, was in Asien passiert, mir ist es auch egal, was in Europa und Asien passiert. Ich interessiere mich jetzt eigentlich hauptsächlich, was nördlich passiert, also Grönland, Kanada und südlich passiert, Lateinamerika. Russland und China, lasst mich in Ruhe in diesem Einflussbereich und ich lasse euch in Ruhe in dem Einflussbereich. Sollte dieser Trump tatsächlich auftauchen, was ich nicht glaube. Aber es ist ein Restrisiko da. Dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass Taiwan egal ist.
Ja.
Dann könnte es auch zu einem großen Deal mit China kommen, indem man sagt, ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding, finished.
Ja. Ja. Aber es klingt jetzt nicht nach dem allerwahrscheinlichsten.
Nee, überhaupt nicht. Also das allerwahrscheinlichste Szenario ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, wo wir eben diesen stetigen Handelskonflikt mit China sehen, mit Europa so einen Hin und Her. Ja, Zölle, dann Deals, dann Zölle, dann Deals. Aber tatsächlich auch Europa versuchen, ein bisschen auszubluten. Russland, Ukraine, Russland versuchen an den Tisch zu bringen, einen Krieg, einen Frieden, also ein Waffenstillstand, der akzeptabel ist, aber keine wirkliche Lösung. Das ist so das Basisszenario, was ich gerade erörtert hatte mit bipolare Welt und Einflusssphären. Das sind eher wirklich also Randerscheinungen, die aber wichtiger werden könnten. Wir müssen wirklich sehen, was macht Trump jetzt konkret.
Also werden wir wahrscheinlich dieses Jahr ganz viel Gesöse sehen, wie das ja oft seine Taktik ist. Erstmal ganz laut irgendetwas brachial auch fordern mit all dem Irrsinn, mit dem er es umschmücken kann, um dann eben für die USA an anderer Stelle eine bessere Verhandlungsposition für sich auszuschlagen.
Teilweise, ja. Teilweise geht es auch viel um Verhandeln. Also zum Beispiel, glaube ich, die Tarife gegenüber Mexiko und Kanada, da geht es um Verhandlungen. Genau. Aber nicht überall. Also wie gesagt, in China geht es auch um die längere Entkopplung. Ja. Und in Europa geht es um den Handelsdefizit. Ja. Da geht es darum, den zu verringern. Aber es geht auch darum, europäische Firmen in die USA zu holen. Ziehen, ja. Und das heißt, in jeder Region gibt es eigentlich unterschiedliche Interessen. Mhm. Und so muss man auch dann an die Sache rangehen. Ne? Also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Grönland. Das darf man nicht als absurd abtun. Das ist das macht strategisch Sinn aus US-Perspektive. Und theoretisch auch aus europäischer Perspektive. Weil wir sind jetzt einfach in einem Kontext, in dem wir neue Bereiche ausgekundet werden. In der Arktis, im Weltall. Und wir hatten vor kurzem zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen Russland und China, die weiter in die Arktis durchgedrungen sind. Das heißt, man kann sich jetzt überlegen, in Sachen Einflussnahme in Grönland, möchte man, dass China und Russland da weiter vordringen? Oder überlegt man sich, ob man da nicht den USA mit den USA irgendwie zusammenarbeitet? So ist es im Moment.
Und man kann auch immer dazu sagen, natürlich im Falle jetzt von Mexiko und Kanada, die ja jetzt erstmal den ersten Schwung abbekommen haben, weil es natürlich auch ein vergleichsweise leichter Gegner ist, mit dem man dieses Spiel dann natürlich auch relativ hart spielen kann.
Ja, aber
am Ende des Tages wird er mit beiden keine 25% Zölle haben wollen, denn es sind zwei der drei wichtigsten Außenhandelspartner der USA.
Ja,
und auch im Volumen so hoch, dass er sich halt natürlich logischerweise selber schaden würde.
Ja, aber diese Druckmittel werden auch ernst genommen und haben dann auch tatsächliche Auswirkungen, wie wir das bereits sehen in Mexiko, die bereits vor der Wahl zum Beispiel höhere Zölle für chinesische Importe ausgemacht hatten. Und jetzt natürlich viel mehr gegen die Einwanderung unternehmen werden. Also er kriegt Länder dazu, bereits Dinge zu tun, bevor er irgendwas gemacht hat. Mhm. Und in diesen Fällen ist es, denke ich, auf jeden Fall eine Verhandlungsposition. Mhm. Aber wir werden, also Zölle, die werden kommen, weil es geht ja auch nicht nur darum, Länder dazu zu bekommen, irgendwas zu machen, sondern es geht auch darum, neue Einkommensquellen zu finden. Das ist zumindest eine Idee. Ja. Und daher wird die US-Regierung schon damit auch das bewirken wollen.
Und weiter hausieren gehen natürlich damit, wenn sie ihre Forderungen nicht durchgesetzt bekommen.
Ja.
Wie groß ist die Gefahr, dass wir eine tatsächliche Form der Deglobalisierung sehen aus dieser Gemengelage, die du jetzt so schön ausführlich skizziert hast?
Ja, also ich habe eigentlich immer gesagt, dass wir bisher keine Deglobalisierung gesehen haben.
Sondern nur Verschiebung, ja.
Eine Verschiebung der Handelswege und das sieht man auch, wenn man die Statistiken anschaut, ne? Handel passiert weiter. Es kann zu einer Deglobalisierung kommen, sollten es also wirklich viele Zölle geben und sollten alle Länder auch wieder mit Zöllen reagieren. Und sollten nicht nur also Länder Zölle gegenüber den USA einführen, sondern sollten auch zum Beispiel Länder auf eigene Faust mehr Zölle gegenüber China einführen, weil sie Angst haben, dass China immer mehr Produkte in ihre...
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Länder schickt und dadurch müssen sie sich schützen. Also wenn wir jetzt so einen riesen Zollchaos sehen, dann denke ich, könnte es sein, dass wir jetzt den Beginn der Deglobalisierung tatsächlich sehen, weil es weniger Handelsaustausch gibt. Müssen wir beobachten. Ich denke aber, dass die Reaktion von vielen kleineren Ländern sein wird, neue Handelsabkommen zu schließen. Und daher wird dieser Sache vielleicht ein bisschen Gegengewicht geliefert. Also das wahrscheinlichste Szenario ist immer noch, dass wir weiterhin einen großen Umgehungsparcours weiterhin erleben, wie wir ihn bereits erlebt haben. Ja. Dass die Firmen sich einfach wieder weiter woanders hinsetzen. Dann ist es halt nicht mehr Mexiko, dann ist es vielleicht Guatemala. Ne? Also weil man jetzt, oder dann ist es nicht mehr Vietnam, dann gehen die chinesischen Importe in ein anderes Land. Mhm. Also ich denke, sowas werden wir eher sehen.
Ist aber nicht andererseits natürlich eine America first und ihr kommt wieder alle heim und ihr müsst zwar hier produzieren, sonst dürft ihr hier nicht quasi frei an diesem Markt partizipieren, schon auch ein Entwurf, als bei unabhängig von Zöllen, zu sagen, naja, da, so kann ich natürlich als Region, beispielsweise eben als Europa, und China will ja sowieso auch, nachdem es jetzt eine gewisse Größe gekriegt hat, tendenziell auch mehr Binnenkonsum haben, als Vorbild dafür, dass man sich wieder mehr um sich selber kümmert.
Ja, aber weit. Das ist nicht einfach, ne?
Nee, natürlich nicht.
Aber im Sinne von, also um sich selber kümmert, ja, aber man ist ja extrem abhängig von anderen Ländern für sämtliche Produktionsketten, von Energiequellen, von natürlichen Ressourcen, Nahrung.
Wobei natürlich, also Globalisierung heißt ja für mich jetzt nicht, in deinem Verständnis ja auch nicht, dass deswegen alles aufhört, sondern es reicht ja nur das Runterfahren.
Ja, das wird, denke ich, auf jeden Fall passieren, ja. Also, dass man sich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr auf sich selbst konzentriert, dass es etwas runterfährt. Ich glaube, das passiert schon, ist schon passiert. Trotzdem sind die Abhängigkeiten so groß noch auf aller Welt und sie machen auch einfach weiterhin noch wirtschaftlichen Sinn für die meisten Länder, dass das Zurückfahren eigentlich nicht wirklich im Interesse der meisten Leute ist.
Wir haben da auch die letzten Mal natürlich immer drüber gesprochen, so als Abbinder hinten raus, inwieweit das natürlich in das Thema Geldanlage und Investitionen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, als Unternehmen darf ich oder kann ich irgendwo oder muss ich irgendwo ein Werk haben oder nicht haben, sondern natürlich betrifft es heute auch das Anlageuniversum und mehr denn je. Wird die geopolitische Großwetterlage für Anleger komplexer jetzt?
Ja, ich denke, die ist schon lange komplexer geworden. Man muss auf geopolitische Risiken ein bisschen schauen, wie man das auf große Schuldenlasten tut. Ja? Das heißt, weil es viel geopolitische Risiken gibt, heißt das nicht automatisch, dass was passieren muss.
Ja.
Aber es bringt Fragilität. Also es ist genauso, wie wenn ein Land viel Schulden hat. Das heißt nicht, dass die Sache in die Luft geht. Aber es ist eine große Fragilität und eine große Unsicherheit. Und das ist letztendlich das, was die Geopolitik tatsächlich und die Politik gerade bedeutet für die Märkte. Im Moment sind die Märkte sehr auf die USA konzentriert. Im Großen und Ganzen, bis vor kurzem war man noch überzeugt, Trump wird seine Agenda durchsetzen. Das wird positive Implikationen für die USA haben. Blendet so ein bisschen aus, was eigentlich auch die Einschränkungen sind der neuen US-Regierung. Für Anleger bedeutet es, ich glaube, in diesem Kontext, dass man diversifizieren muss, natürlich diversifiziert aufgestellt sein muss. Man muss flexibel sein, man muss agil sein und man muss die Dinge im Blick haben. Man muss auch schauen, wo sind potenzielle Gewinner aus dieser Situation. Langzeitig in Sachen Sektoren, in Sachen Unternehmen und sich dementsprechend aufstellen. Also ich glaube, Flexibilität ist da ganz wichtig. Und zu wissen, dass dass diese Situation eben Fragilität bringt und auch ein Risiko für die Zinssenkungen ist. Weil letztendlich, darüber rede ich auch schon seit einiger Zeit, sind alle geopolitischen Verschiebungen, die kosten Geld.
Ja. Jeder Konflikt kostet Geld am Ende des Tages.
Nicht nur die Konflikte, sondern auch wirtschaftliche Disruption. Es geht jetzt nicht mehr darum, Lieferketten, die zeitoptimiert sind, sondern die politisch optimiert sind. Das heißt, man muss in Märkte gehen, die vielleicht mehr Geld kosten. Man braucht mehr Anwälte, die einem erklären, was die Sanktionen für einen bedeuten, ja, oder die Zölle für einen bedeuten. Zu Hause produzieren heißt letztendlich auch teurere Löhne bezahlen. Das heißt, aus geopolitischer Perspektive, das drückt auf die Kosten. Das heißt nicht, dass die Inflation hochgeht, aber dass geopolitische Faktoren auf jeden Fall ein Faktor sind. Und ich denke, es ist auch ein Faktor, warum wir nicht so schnelle Zinssenkungen gesehen haben und Inflationssenkungen gesehen haben, wie es erwartet wurde. Mhm. Also daher ist die Implikation für Anleger, wie gesagt, Flexibilität, diversifizieren und ja, eine Art Risikoverständnis.
Haben, dass man eben auch aus sich mal aus dem einen oder anderen Markt vielleicht zurückzieht oder vielleicht auch andere Schwerpunkte legt auf der Chancenseite, logischerweise, denn wenn auf der einen Stelle irgendwo ein Risiko entsteht, steht in einem anderen Markt für einen Sektor beispielsweise oder ein Unternehmen, in dem man investieren möchte, natürlich auch ein neues Feld und eine Riesenchance.
Absolut, ja.
Anna, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke,
vielen Dank für das Gespräch.
Freut mich. War toll, hier im Studio zu sein.
Schon, oder? Ist sehr, sehr gemütlich. Ich hoffe, du kommst alsbald natürlich mal wieder bei deinem nächsten Besuch. Ja. So, Freunde, ihr da draußen, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen, habt einen guten Überblick bekommen. Ich denke, wir haben einen ziemlichen Rundumschlag gemacht, was die großen Themen, die jetzt im Moment so ein bisschen brennen und die man so ein bisschen auf dem Schirm haben müsste, haben wir, glaube ich, alle durchgesprochen. Ich sage dir nochmal vielen Dank für deinen Besuch. Freue mich dann auf jeden Fall aufs nächste Mal wieder. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche dann. Ciao.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.